Leben im Licht ist ja das Thema heute Morgen und wir lesen dazu einen Abschnitt aus Epheser 5, die Verse 1 bis 14. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Herr Jesus, und dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass du als das Licht der Welt in unser Leben hineingekommen bist, dass wir nicht mehr so leben müssen, wie wir alle miteinander einmal gelebt haben, sondern dass du die Finsternis überwunden hast, auch in unserem Leben, dass du Licht hineingebracht hast und mit dem Licht die ganze Wahrheit, die in dir ist. Wir wollen dir herzlich danken dafür, dass da ein vollkommener Wandel in unserem Leben stattgefunden hat und noch immer stattfinden darf. Du siehst genau, was uns ausmacht als Menschen. Du siehst in unsere Herzen hinein. Du kennst uns viel besser als wir selbst. Und darum müssen wir auch nicht selbst an uns das Entscheidende tun, sondern dürfen jeden Tag neu in deine Gegenwart kommen und dich von Herzen bitten, dass du uns reinigst und heiligst durch dein Blut, das du für uns vergossen hast, und dass du durch deinen Geist in unserem Leben gegenwärtig und mächtig bist. Und wir jeden Tag neu kommen dürfen mit allem, was uns ausmacht, was uns erfüllt, was uns belastet, was uns bindet. Und jeden Tag neu glauben dürfen, dass du dein gutes Werk an uns tust, durch dein Wort, durch deinen Geist. Dass du in uns lebendig bist, das ist unsere ganze und auch unsere einzige Hoffnung. Und so bitten wir dich für diese Stunde, dass wir auch jetzt noch einmal hören, was du uns zu sagen hast. Auch für diesen Tag gilt, dass du das offenbar machen willst, was in uns nicht gut ist, was nicht hineingehört, und bitten dich herzlich, dass du dein gutes Werk an uns tust, durch Wort, durch Geist, durch Reden und Hören auf dich. Gelobt sei dein Name. Amen.
Das Lied passt für uns heute zu diesem Wort ganz besonders. Der Dichter hat einen schönen Namen, Nachtenhöfer. Und er redet von der Finsternis und sagt, in dieser Welt herrscht der Höllenmacht. Aber Jesus spricht das Licht an. Und das Wichtige ist, dass in dieser Adventszeit dieses Helllicht von Jesus in deinem Leben scheint. Lass dich erleuchten, meine Seele. Sie kennen auch die furchtbaren Finsternismächte dieser Welt. Sie kennen, liebe Menschen, über die die Schwermut hereingebrochen ist oder die Todesangst. Unheimliche Dunkelheit und Finsternis. Wir haben es genau in diesen Bibelworten, die wir in Adventstagen so gern sagen. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jetzt haben wir ja in diesen Weihnachtstagen einen großen Kult um die Lichter. Unsere ganzen Ortschaften sind in Lichter getaucht. Weihnachtslichter, am Tannenbaum die Lichter, am Adventskranz die Lichter. Es ist was Schönes, in die Flamme zu sehen, der Kerzen, wenn es da leuchtet und Licht wird. Aber die wenigsten Menschen haben begriffen, warum das ist. Weil Jesus das Licht der Welt ist. Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Und das hat Jesus natürlich gesprochen auf dem Hintergrund des großen siebenarmigen Leuchters, der oben auf dem Tempelplatz stand. Und in der Nacht von Jerusalem aus hat man diesen Leuchter sehen können, den siebenarmigen Leuchter. Jesus sagt, ich bin jetzt das ganze Licht der Welt, das die Finsternis dieser Welt erleuchtet. Und dann werden all die Worte so schön, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Du musst dieses Licht in dir haben, lass dich erleuchten, meine Seele, versäume nicht den Gnadenglanz. Und das treibt in deinem Leben die ganze Dunkelheit und Finsternis hinweg. Uns hat besucht der Aufgang aus der Höhe, sagt der Zacharias, ist hell geworden. Dabei hat er noch gar nicht viel erlebt vom Kommen von Jesus. Nur angebrochen in der Ankündigung des Johannes, des Propheten, der den kommenden Messias verkündigt, dort am Jordan. Reinigt euch, tut das Böse aus deinem Leben weg. Jetzt ist erschütternd die Finsternis dieser Welt. Wenn sie ihr Leben betrachten, haben sie die Finsternis dieses Lebens oft erfahren. Menschen, die sie hassen. Menschen, die ihnen Böses wollen. Sie haben das erlebt in den schrecklichen Kriegszeiten. Wenn man das erlebt, was heute erlebt wird, in Heimatlosigkeit, Obdachlosigkeit, in Hunger und Armut und Not, Menschen, die kein Ziel mehr haben. Aber ich bin froh, dass der Apostel Paulus im Römerbrief unter dieser ganzen Erfahrung des großen, hellen Lichtes, das Jesus in sein Leben hineingegeben hat, dort vor Damaskus, als er diese Sicht hat auf den auferstandenen Jesus, da schreibt er Römer 1, wie die Finsternis über dieser Welt liegt und der Zorn Gottes. Alles gottlose Wesen, das in dieser Welt herrscht, und er sagt, das Allerschlimmste ist, dass das Bild Gottes vertauscht wurde in das Bild eines Götzen oder in das Bild von Tieren, dass das Herz der Menschen verfinstert ist. Nicht nur das der gottlosen Menschen, sondern wenn sie einmal den tiefen Blick in ihr Herz getan haben, sagt der Paulus, von meinem Herzen, vom Sumpf meines Herzens. Sagt das ja so gern, was der Theologe August Tholuck im 19. Jahrhundert gesagt hat von der Höllenvater-Selbsterkenntnis. Diese dunklen Höllenmächte, die sich oft bei uns zusammenballen. Und in diesem Epheserbrief schreibt das der Paulus noch einmal, was dazugehört. Nicht bloß die schrecklichen Geschehnisse, wenn Menschen ganz abstürzen in diese dunklen Mächte und wenn die Finsternismächte der Hölle in ihnen wüten, sondern er spricht hier von der Unreinheit unserer Gedanken, von Gier, von Neid, von Geiz. Das hat für uns Württemberger eine ganz besondere Bedeutung. Wir meinen, das sei Sparsamkeit, aber es ist Geiz. Eine Höllenmacht, die unser Leben zerstört, die unser Herz verschließt vor dem anderen, vor seiner Not. Die Habgier, die uns ja besessen hat in diesen Jahren des Wohlstands. Und der Paulus sagt, jetzt ist so wichtig, dass dein Leben das Licht richtig hat und leuchten kann, dass du nicht dem Nichtigen verfallen bist, deinem Bankkonto, die Sorgen dich nicht umtreiben, was wird aus der Teuerung um uns her und aus der Geldentwertung. Und sagt, das musst du ablegen, diese Werke der Finsternis, musst du ablegen, wie du ein schmutziges Hemd ablegst und in den Wäschekorb wirkst. Aber es geht doch gar nicht. Wie machst du denn das? Sind ja ganz viele Christen verkrampft, weil sie gegen die bösen, dunklen Mächte in ihrem Leben ankämpfen. Das ist die ganze Not. Ich kämpfe mit der ganzen Leidenschaft und will diese bösen, unguten Dinge, diese Höllenmächte in meinem Leben besiegen. Und wenn sie anfangen gegen die Gedanken des Hasses und der Wut und des Zorns anzukämpfen, merken sie, ich komme ja immer tiefer rein. Ich habe ja gar nicht die Kraft dazu. Wie kommt es denn dazu? Gott, der einst im Chaos der Welt sein Ich werde gerufen hat, es werde Licht, dieser ist in Jesus der Mächtige, der den bösen Mächten gebieten kann. Und es gibt überhaupt nur eine Neuwerdung in dieser Welt, das Wunder der Neugeburt, wenn Christus das lösende Wort spricht, es werde Licht in deinem Leben der Finsternis. Und das ist toll, wenn man es im Evangelium liest, wie das Jesus getan hat. Bei dem besessenen Mann, bei den Gergasenern, wo diese bösen Geister ausfahren. Ganz handgreiflich, so sind die Lügenmächte in unserem Leben drin, die bösen Mächte, die uns bestimmen. Wir machen das ja immer falsch, wenn wir unseren Kindern sagen, wie sie die Probleme ihres Lebens lösen sollen. Dann predigen wir sie an und sagen, du musst bloß wollen. Stimmt doch gar nicht. Im Evangelium steht es anders drin. Du kannst wollen, wie du willst. Du schaffst das nicht, gegen diese Mächte anzukämpfen. War so eine reiche Zeit, wo ich mit meiner Frau immer mit dem Schwarzen Kreuz in der Justizvollzugsanstalt in Heimsheim sein durfte. Und da saßen sie alle, die Knackis. In der Bibelstunde, wunderbar. Und dann, wenn sie sagten, ich komme jetzt frei, noch vor Weihnachten, gibt es eine Amnestie. Und so hast du begriffen. Sagt er, das wird schon recht, ich weiß schon, wie ich es machen muss. Sagt, es wird nicht frei, du kommst wieder in die alten Bahnen rein. Wenn Jesus dich nicht frei macht, wirst du nie frei. Wer Sünde tut, der ist der Sklave der Sünde. Wen aber Jesus frei macht, der wird richtig frei. Jesus muss die Höllenmacht in meinem Herzen bekehren. Und das ist in diesen Weihnachtstagen so wichtig, dass wir auf Jesus blicken. Er ist das Licht, der mich erleuchten kann. Ja, das ist ganz wichtig. Sehr oft in unseren Gemeinden so, wenn Menschen von ihrer Bekehrung erzählen, dann tragen sie ganz dick auf, und erzählen, wie das war, bevor sie sich bekehrt haben. Was habe ich da schon gehört für furchtbare Geschichten, ob das Zuhälter waren oder Prostituierte oder ob das Drogensüchtige waren. Der Paulus sagt, wir sollten gar nicht so viel Raum geben, diesen finsteren Mächten. Ich halte das für ganz unpassend, ich kann das nicht ertragen. Wenn sogar noch Bücher geschrieben werden, wie furchtbar das alte Leben war, das wissen wir ja von uns selber. Wie furchtbar das Leben in der Finsternis dieser Welt ist. Paulus sagt, es ziemt sich nicht, darüber zu reden. Auch in diesen Tagen, wo alle Ordnungen gebrochen werden, auch in den Ehefragen und in den Unzuchtsfragen dieser Welt, da bitte ich immer wieder, der Paulus hat uns den guten Tipp gegeben, es ziemt sich nicht, darüber zu reden. Wir wissen schon, was gemeint ist. Wir ahnen es doch, was das für schreckliche Gebundenheiten der Finsternis sind. Wir wollen vom Licht reden, dass das Licht frei macht von der Finsternis. Da waren ja zur Zeit des Paulus die Gemeinden in Galatien. Der Name ist heute noch da, das ist ein keltisches Volk in der Türkei, den Fußballclub. Der Galater. Da steht es noch drin, kommt heute immer wieder vor beim Europapokal, Galatasaray. Und die haben versucht mit einem Eifer, mit ganz strengen Ordnungen. Sie haben das Gesetz, das alte Gesetz, das Reinheitsgesetz nehmen und gesagt, man muss kämpfen, man muss ringen. Das geht nicht so leicht. Und der Paulus sagt, ihr wollt es im Fleisch fertig kriegen, was doch nur durch den Glauben an Jesus werden kann. Und deshalb blicken Sie auf den Sieger Jesus. Er ist das Licht der Welt, das alle Finsternis erleuchtet. Und Sie können in den Kämpfen Ihres Lebens, auch wenn Sie ringen mit den dunklen Mächten der Schwermut, bloß auf Christus blicken. Ich bin ja auch so dankbar, dass Paul Gerhardt so ein schönes Lied geschenkt hat. Natürlich kommt es nimmer im neuen Gesangbuch. Da wurden viele wichtige Lieder rausgeschmissen. Schwing dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele. Warum liegst du Gott zum Spott in der Schwermutshöhle? Christus ist doch der, der dich rausholt aus der Dunkelheit. Das hat er selber gewusst aus den Dunkelheiten seines Lebens. Und das wissen wir da, wo die bösen Mächte anfangen. Ach, das war so schön, wenn die Corrie ten Boom uns immer das gesagt hat. Du ringst und singst immer tiefer hinein. Blicke auf Jesus, er ist der Sieger. Er ist das Licht, der dein Leben hell macht. Das andere lähmt dich nur. Das ist so wichtig. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Ja, ich kann mich nur aufmachen und auf Jesus blicken. Er ist der Heiland meines Lebens. Der Evangelist Wolfgang Dück war ja ein Schwerverbrecher. Raubüberfälle, bevor er Jesus gefunden hat. Und er erzählte, wie er im Gustav-Siegler-Haus bei einer Versammlung der Heilsarmee die Bußbank entdeckt hat. Das ist ja so schön. Das hat leider nur die Heilsarmee, die Bußbank. Wo ich kommen darf, niederknien darf und den ganzen Müll wegwerfen darf meines Lebens und Jesus annehmen. Das war dem William Buß so wichtig. Die Stätte der großen Müllentsorgung unseres Lebens, wo die ganzen Dinge der Finsternis hingelegt werden. Sie können das in Ihrem Leben auch nie aufarbeiten. Das ist ein ganz großer Irrtum. Das Unrecht, das Ihnen widerfahren ist. Warum Sie das alles erleiden müssen. Und das Böse, das Ihnen widerfahren ist. Sie werden vielleicht oft gar nicht denken an das Böse, das Sie getan haben, das oft noch viel schlimmer war und was in Ihrem Herzen drin war. Ganz schlimm ist auch die Bitterkeit. Kennen Sie die Finsternis der Bitterkeit in Ihrem Herzen? Wo Sie sagen, das verzeihe ich meinen Eltern nie, das verzeihe ich meinem Bruder nie, das verzeihe ich meinem Kollegen und meinem Chef nie. Die Bitterkeit, da krallen Sie sich fest an die unheimlichen Dinge. Und Sie können es nicht loslassen, die alten Dinge. So herrlich, wenn Sie zu Jesus kommen, dann lassen Sie die alten Dinge los. Das heißt im Kolosserbrief so schön, er hat uns errettet aus der Obrigkeit, aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Haben Sie das ergriffen? Das heißt Neugeburt. Ich habe die alte Not meines Lebens abgelegt bei Jesus. Bußbank. Ab das meines Lebens. Habe vor Jesus das einmal einfach bloß gesagt und er hat es weggenommen. Er hat es in des Meeres Tiefe geworfen. Es ist weggenommen und ich brauche nicht mehr nach den alten Dingen zu angeln am Ufer und nochmal die alten Sachen hochzuziehen, die längst vergeben sind durch Jesus. Sie brauchen auch nicht mehr zurückdenken und sagen, danke Herr Jesus, dass du das Licht hast, das stärker ist als alle Macht der Finsternis. So wie am Schöpfungstag. Es werde Licht und Gott hat dieses Licht geschenkt in eine finstere Welt. So bringt Jesus das Licht in eine finstere Welt. Aber die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Das können nur die erkennen, die zu Jesus kommen. Erst im Lichte von Jesus, auch in dem Lied gerade, erst im Licht von Jesus, sehen wir die unheimliche Verderbensmacht der Finsternis dieser Welt. Und darum nur, wo Jesus das Weihnachtslicht ansteckt, sein helles Licht, er ist das Licht der Welt, da kann ich die Freude haben und den Frieden haben. Das ist so wunderbar. Wir haben früher das Lied so gern gesungen, denn dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Jesus geht mit dir. Und das ist ganz wichtig auch für die Alten. Die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, mit den körperlichen Gebrechen, in der Schwachheit ihres Leibes. Aber blick immer schöner auf dieses eine große Weihnachtslicht, dass Jesus erschienen ist und dir in deiner Lebenszeit begegnen wird. Er hat einen hellen Schein in dein Herz gegeben. 2. Korinther 4. Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchtet, hat einen hellen Schein in dein Herz gegeben, dass durch uns entstünde die Erkenntnis von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Es ist ganz wunderbar, wenn Menschen die Barmherzigkeit und Gnade Gottes erkennen können. Und da bleibt das ganze Leben über nur ein Staunen. Ich kann in meinem Leben nur rühmen, was Jesus an mir getan hat. Das ist so herrlich und so wunderbar. Ich habe das nie verdient, aber er hat es gemacht in seiner mächtigen Kraft und das Finstere überstrahlt und jetzt stehe ich in seinem Licht. Es fängt an, dieser Abschnitt, Epheser 5, so lebt nun als die Kinder des Lichts. Als Leute, die von diesem Licht geprägt sind, lebt das in eurem Alltag. Wenn du die Visage wieder siehst deines Freundes, der dich hasst, der dir so übel mitspielt, wenn dir die Leute auf die Nerven gehen, lebt doch im Licht von Jesus. Dein Herz ist voll und du musst das weitergeben, was er dir geschenkt hat. Und da heißt, lebt. Jetzt habe ich es gerade überschlagen, lebt als die Nachahmer Gottes hat. Folgt nun Gottes Beispiel, ich soll Gott nachahmen, der in seinem Sohn Jesus dieses helle Licht in die Welt hineingegeben hat. Und so darf ich in eine finstere Welt dieses Licht von Jesus hineingeben. Jetzt sind doch das nur kleine Symbole, die Kerzenlichter, die wir haben und diese Lichter in den Straßen. Dieses Licht, das brauchen all die Menschen um sie her. Wie viele sitzen in den Weihnachtsgottesdiensten und haben nie begriffen, dass Christus in mir geboren sein muss, mein Heiland werden muss, der mein Leben hell macht, auch meine dunkle Lebensführung, dass ich auf einmal mein Leben akzeptieren kann mit allen Schwächen, auch meine Krankheitsnöte, auch die ganzen Belastungen, die Gott in mein Leben legt. Denn es wird doch hell, ich habe doch Zukunft und Hoffnung in Jesus und er trägt mit mir all die Lasten, die ich in meinem Leben habe. So lebt nun als Kinder des Lichts und lebt doch so, dass ihr Nachahmer Gottes seid und gebt diese Liebe weiter in deine Umgebung. Ich habe vorhin mit einem unter uns gesprochen, der kommt von Konstanz. Und Konstanz ist ja ein Ort, der eine traurige Berühmtheit hat durch das Konzil von Konstanz. Da war der Johann Hus, ein Mann, der die Herrlichkeit von Jesus schon 100 Jahre vor Luther in der Reformation der Tschechen in der Bethlehemskapelle von Prag gepredigt hat, ein Jesuszeuge, ganz wunderbar die Abschnitte des Lukas-Evangeliums ausgelegt hat und man hat ihm das freie Geleit zum Konzil zugesagt und dann wurde er in Konstanz verbrannt. Ich habe immer wieder tschechische Christen getroffen, die sagen, ich möchte einmal nach Konstanz. Und da war ein Mann in Konstanz, Jurist, aufgewachsen, ganz fern in einer Gesetzesreligion, wie sie damals üblich war in der Kirche. Von der Herrlichkeit von Jesus hat er nichts gekannt, hat Jura studiert. Johannes Zwick. Und dieser Johannes Zwick ist schon mit 46 Jahren in der Pest gestorben. War noch viel schlimmer als Corona, die Pest, wie die gewütet hat. Aber er war ein Mann, der sich um die Kranken gekümmert hat. Und er hat uns das herrliche Lied geschenkt, Allmorgen ist ganz frisch und neu. Treib aus, o Licht, all Finsternis, Herr Jesus, du kannst allein die Finsternis meines Lebens besiegen. Und wenn wir diese Morgenlieder singen, ist das so wichtig für uns, dass Jesus uns erneuert, dass wir als Kinder des Lichtes leben, in seiner großen Freude, dass er über die Dunkelheit meines Lebens sieht. Er gibt uns ganz andere Gedanken. In den Morgenliedern ist das so schön. Wir haben schon immer, habe ich erwähnt, in diesen Tagen, Morgenglanz der Ewigkeit. Und draußen liegen noch ein paar Bücher, wer es nicht kennt. Das ist ja jetzt 25 Jahre her, dass meine Frau und ich dieses Buch Den Kummer sich vom Herzen singen herausgegeben haben, von diesen Liedern, die ganzen Ereignisse, die davon reden. Und draußen sind noch ein paar der letzten aus der 13. Auflage, die jetzt erschienen ist mit dem zweiten Band, dennoch fröhlich singen. Aus allem Leid dieser Welt durchdringen zur Freude, zur Christusfreude. Paul Gerhardt hat das auch so schön getan im Lied Die güldene Sonne. Er hat nicht bloß die Sonne bewundert, den Sonnenaufgang, sondern er sagt das dann in diesen Versen, in diesem Grünbuch, lass mich ohne Neid sehen, den Segen, den du auf meines nächsten Haus legst. Ich will doch nicht eifersüchtig und habgier sein und den beneiden. Ich freue mich doch mit, wenn dem nächsten Gnade widerfährt. Gibt's das auch in den Gemeinden? Wer ärgert sich nicht, wenn die Nachbargemeinde schneller wächst als die eigene Gemeinde? Der Zinzendorf hat ein Lied gedichtet, dass ich mich mitfreuen kann, wenn der anderen Gemeinde der Segen Gottes gilt. Was haben wir für eine neidische Seele, dass es uns selbst da noch im geistlichen Leben drum geht, dass wir das beneiden? Treib aus, o Herr, all Finsternis aus meinem Leben. Wunderbar, dieses Lied von Zwick. Und das ist das Wichtige, dass dieser Sonnenaufgang in meinem Leben anbricht. Und davon redet Paulus hier in Epheser 5. Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gaben, Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Jesus wurde das Opfer für eine verlorene, sündige Welt. Du darfst dein Leben einsetzen. Wie kann ich ein Nachahmer Gottes werden und diese Liebe Gottes weitergeben? Sie wissen ja, dass die Liebe in unserer Welt das große Thema ist, von dem alle reden. Ich bin doch so lieb und ich habe es oft erlebt, dass die Brautpaare, wenn sie gefragt wurden, welches Bibelwort man der Trauansprache zugrunde legen soll, dann kommt immer so schnell 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe. Und dann muss ich immer sagen, passt denn das für euch? Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie eifert nicht. Sie sucht bloß, das passt doch gar nicht. Auf deine Liebe, meine Liebe passt nicht. Meine Liebe ist sehr eifersüchtig. Ich habe meine Frau geheiratet aus Egoismus. Die tolle Frau wollte ich haben, natürlich. Es war doch keine diakonische Nächstenliebe. Das ist doch klar. Das wäre ja schlimm. Aber die Jesusliebe passt das. Auf Jesus passt jedes Wort von 1. Korinther 13. Und diese große Liebe ist sichtbar geworden in der Weihnachtsgeschichte, in der Geburt des Sohnes Gottes in unsere verlorene Welt. Für gestrandete, verlorene, gebundene in den Ketten der Finsternis, für Menschen, die das Licht nicht sehen können, für eine dunkle Welt der Sünde ist Jesus geboren als das große Licht, als das große Licht. Aber jetzt ist wunderbar, wer es begriffen hat in seinem Leben, der weiß auf einmal, das ist das Allerschönste, wenn ich anderen Liebe geben darf. Da braucht es ja nicht unsere Geschenke. Das können oft kleine Zeichen sein. In der Überfluss, manche ärgern sich sogar, wenn wir ihnen was schenken, sagen, ich kaufe mir doch, was ich brauche. Im Überfluss unserer Gesellschaft. Aber wenn sie einem Menschen Liebe geben, und da hat der Paulus sogar ein Wort gebraucht, das ist ganz wichtig, geben ist seliger als nehmen. Es macht viel mehr Spaß, anderen Liebe zu geben. Und wenn du auf einmal merkst, da habe ich einen anderen aufgerichtet, gelobt, Mut gemacht, ich habe mir das angehört, was er für Ängste und Sorgen hat. Ich habe mit ihm gebetet und ihn getröstet. Das Allerschönste. Ich war ja viele Jahre unterwegs in dem Dienst von Hilfe für Brüder, in den schlimmsten Nöten der Gemeinde Jesu in aller Welt. Und es war immer wieder überwältigend, wenn dann diese Christen im Südsudan oder irgendwo in einem Hungergebiet oder einem Katastrophengebiet im Bürgerkrieg gedankt haben, dass man helfen konnte auf Kuba, wo das Geld keinen Wert mehr hat zum Aufbau der Bibelschule. Und dann waren sie oft ganz überwältigt. Und da habe ich immer gesagt, geben ist seliger als nehmen. Es ist immer schwer für einen, eine Gabe anzunehmen. Dass man sagt, ich beschenke dich hier mit deinen Gaben. Nein, dass ich sagen darf, ich darf dir geben, ist was Wunderbares. Und ich hoffe, dass Sie auch den großen Segen erleben, wenn Sie sagen, ich lege mein Geld nicht hier auf die löchrigen Konten bei der Sparkasse, wo das Geld jedes Jahr weniger wert wird, sondern ich investiere es ins Reich Gottes. Und das ist so wunderbar, was das ein Glaubenszeugnis ist. Das habe ich erlebt schon in den verfolgten Gemeinden, damals in Russland und im Ostblock und dann in all den Ländern der Welt in großer Armut, was das ist, dass wir helfen dürfen und dass wir gebraucht werden. Das ist mehr, als wenn Sie den 5. Wintermantel kaufen oder nochmal neue Wollhandschuhe, sondern sagen, da kriegt es jemand, der es brauchen kann, der nichts hat, der in der Armut dasteht, in der großen Armut und der beschenkt wird, weil Liebe so was Wunderbares, das hat Jesus erst offenbart, was Liebe ist. Eine Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch, so wie ein herrliches Parfüm schmeckt, so wunderbar ist das, was wir in der Liebe tun. Geben ist seliger als nehmen. Sie brauchen doch alle auch nichts mehr. Ihre Schranktüren kriegen Sie doch kaum mehr zu. Wir wissen doch gar nicht mehr, was wir machen können, aber wir wissen, da ist einer, der braucht mich und dem darf ich die Liebe Jesu weitergeben. Darum hat er uns die Hände gefüllt. Das hat uns Jesus gezeigt, weil das Licht in der Finsternis dieser Welt herrschen soll. Ist oft ganz schwierig, wie wir die Liebe von Jesus weitergeben können. Bodelschwing hat gesagt, gebt nie einem Bettler auf der Straße einen Geldbetrag. Das ist bloß billig, wenn er das so macht. Dann nehmt ihn in eure Wohnung auf. Und öffnet ihm das Bad, wenn er wirklich helfen wollt. Aber das ist schon ein Schritt. Eine umfassende Hilfe, wie er rauskommt aus dem Dreck. Und darum ist das so wichtig, dass die Liebe von Jesus in unserem Leben herrschend wird und uns beherrscht. Und dass wir ihn haben können. Es war ja vor wenigen Tagen der Zapfenstreich in Berlin. Da haben sie auch Fackeln getragen. Das war aber nicht böse. Fackeln, ich finde ja immer toll, den Zapfenstreich. Eine alte preußische Tradition. Und da war mittendrin, ist das ja im Zapfenstreich eingeordnet, ein Lied, einen Choral. Und da sagte die Nachrichtensprecherin im ZDF, übrigens die Nachfolgerin von Peter Hane, da wissen wir erst, was wir an Peter Hane gehabt haben, die sagte, jetzt folgt ein Choral, und das ist ein Lied für alle Religionen dieser Welt. Haben Sie es gehört? Sie sind auch, da knicken viele, haben es gehört. Tina Hasselt war das. Was war das denn für ein Choral? Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Es gibt in der ganzen Welt keine Offenbarung von Liebe, wie allein im Kommen von Jesus, dem Gottessohn. Und wo es dann heißt, ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe, mich versenken. O Jesus, dass dein Name bliebe im Grunde tief gedrückt ein, möchte eine süße Jesusliebe tief, ganz tief in mein Herz hinein. Die Jesusliebe, das ist 1. Korinther 13. Und darum geht es uns an Weihnachten jetzt nochmal. Wir wollen doch gar nicht protestieren gegen die Welt, die das nicht begreifen kann. Und das soll auch jetzt nicht so verstanden sein. Die Welt kann es ja gar nicht besser, weil sie noch in der Finsternis lebt. Oder wie der Paulus sagt, in der Nichtigkeit ihres Herzens. Die hat es noch gar nicht begriffen und kann es gar nicht mehr. Arme Welt, aber wir dürfen es ihnen bezeugen. Du bist geliebt. Du bist geliebt, das Allerhöchste. Wenn sie einen Menschen haben, der sie liebt, ist das schon schön. Wenn sie sagen, ich habe einen Menschen, der liebt mich über alles. Wunderbar, aber noch viel wunderbarer, wenn sie die Liebe Gottes erkennen, die in Christus ihnen gezeigt wird und ihnen zugewandt wird, dass sie sagen, ich will in dieser Liebe leben, in dieser Weihnachtsliebe. Also schön adventlich leben in der Liebe von Jesus. Lebt das. Erst wenn ich es umsetze in meiner Praxis, im Tun, ganz praktisch in meinem Leben. Und ich bin auch so froh, was drinsteht. Das sind verschiedene Gebiete, die Paulus andeutet von der Unzucht und von der Unreinigkeit unseres Herzens. Es gibt gar keinen Menschen, der nicht das Begehren empfindet. Wie hat Jesus unsere Gedanken enthüllt, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren? Ich habe da immer gern gesagt, das ist bei uns Männern so schlimm. Und dann sagen immer wieder treue Frauen, bei uns Frauen gar nicht besser. Das Begehren des Herzens soll nicht mal die Rede bei euch sein. Habsucht im Wohlstand, ganz arg schlimm, es kann nie genug sein. Nicht mal die Rede sein, wie es sie von den Heiligen gehört, die schandbaren und närrischen Dinge und lose Reden. Die Zunge, die ist das große Übel unseres Lebens. Das hat ja Jakobus 3 uns gezeigt. Die Zunge, ein kleines Glied und richtet große Dinge an, siehe, ein kleines Feuer, welcher einen Wald zündet an. Die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an. Ein unkluges Wort gesprochen von der Schwiegermutter zur Schwiegertochter. Und Sie können es nie mehr zurückholen. Bis in die Sterbestunde bleibt dieses Wort im Herzen eingebrannt. Furchtbar, wenn man es nicht vor Jesus bereinigt. Und darum ist das Reden so schlimm. Auch in der Gemeinde ist das Reden so schlimm. Wie sagt Luther? Der Katechismus ist ja toll. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir nicht unseren Nächsten fälschlich belügen. Und dann kommt aber noch mehr. Verraten auch nicht, auch wenn es stimmt. Den Nächsten nicht bloßstellen, verraten. Einen bösen Leumund machen. Ein schlechtes Zeugnis, auch wenn es stimmt nicht. Sondern wir sollen ihn entschuldigen. Gutes von ihm reden. Und alles zum Besten kehren. Die Zunge muss unter den Gehorsam der Liebe. Jesu, lebt das! Und es gibt gar niemanden, der nicht täglich vielfach schuldig wird an seiner Zunge vor Gott. Und das ist ganz wichtig. Wir brauchen gar nicht die Welt verachten mit ihren ganz schlimmen, schrecklichen Verbrechen und die in der Welt geschehen, sondern das, was in unserem Mund geschieht, dass wir unter die Kontrolle von Jesus bringen. Aber wie kriege ich das jetzt unter die Kontrolle? Ganz schön, wenn Sie es mal in der Bibel betrachten. Und die Bibel ist schon wieder ganz anschaulich, wie der Kain von Gott angesprochen wird, 1. Mose 4. Der Kain, der seinen Bruder erschlug. Und dann sagt Gott, die Sünde ist vor der Tür, du aber herrsche über sie. Und wir können nicht herrschen, weil unsere Kraft so schwach ist. Ganz schlimm, ich sag's nochmal. Die einzige Kraft ist die Liebe Jesu, den Sie entdecken dürfen, der mich geliebt hat als sündigen Menschen, der mich frei macht von der Obrigkeit, vom Machtbereich der Finsternis, mich versetzt hat in die Königsherrschaft von Jesus, in ein Bürger seines ewigen Reichs. Und ich darf das jetzt leben. Sie brauchen nicht mehr um Ihren Ruf besorgt sein, Sie dürfen das einfach leben. Lebt als Kinder des Lichts. Die Finsternis darf doch nicht mehr euer Reden und euer Tun bestimmen. Das ist so wunderbar, dass dieser Jesus in meinem Leben ist. Kein Zwang, im Glauben kann ich es nur ergreifen. Herr Jesus, du bist der Sieger auch über meine Zunge. Und es ist niemand, der heute Morgen nicht sagen muss, Herr Jesus, ich will umkehren und vor dir die Sünde bekennen. Mach mich rein, ja, du machst mich rein, dein Blut tilgt das alles, aber du bist stärker. Jetzt musst du in meinem Leben der Herrscher werden. Du musst siegen über mich und musst bei mir in meinem Leben wirken. Ich erinnere mich an eine Episode. Ich war damals Student und habe mit dem Volkswagen meines Vaters einen Besuch geplant im Neckartal in Oberndorf am Neckar. Und wir waren unterwegs zwischen Eutingen und Horb auf der alten Bundesstraße 14, inzwischen ist ja dort die Autobahn gebaut auf der anderen Seite des Neckars. Und ich fahre ganz fröhlich meinen Weg, kein Auto unterwegs, und da sehe ich plötzlich am Ende, das sind scheue Pferde. Die sind auf dem Feld mit dem Wagen, dahinter haben sie umgeschmissen, hinter sie hergezogen, und die kommen direkt auf mich zu. Ich habe gehalten und immer noch auf meiner Seite der Straße. Ich habe später die großen Pferdekenner gefragt, was kann ich denn machen? Hätte ich aufblinken sollen, hätte ich huben sollen? Ja, nichts, wird alles bloß noch schlimmer. Man kann mit scheuen Pferden nichts machen. Das ist solch eine Kraft, die zerstören alles. Das ist ein Schreckmoment beim Pferd. Und dann sehen die nichts mehr. Die sind plötzlich blind und dann rasen die bloß noch los. Sie sehen auch kein Hindernis. Meine Mutter hinter mir hat gekrischen, wie es ihre Art war. Ganz furchtbar, es war die Atmosphäre in unserem kleinen VW drin. Dann hat Gott das Wunder gemacht, wenige Meter vor unserem Auto sind sie abgebogen über den Straßengraben hinweg, hinter ihnen das kaputte Pferdefuhrwerk. Wissen Sie, wie das ist, wenn bei uns der Gaul durchgeht? Der Gaul geht durch, das sagen wir dann entschuldigend. Der Gaul gehört zur Finsternis, der alte Gaul, das neue Wesen des Lichtes von Jesus muss in unserem Leben da sein. Ihr wart früher Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht in dem Herrn. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ach, diese Reformation und diese Erneuerung, die steht jetzt an Weihnachten bei uns an. Herr Jesus, werde auch in mir nun geboren. Dieses Licht muss in der Nacht meines Lebens scheinen. Erst dann wird es hell in deinem Herzen. Und das ist so wichtig, dass bis zu meiner Todesstunde dieses Licht scheint, dass auch die Finsternis nicht übers Licht siegen kann. Auch die Todesmacht nicht mehr. Weil er mein Lebenslicht, mein Glaubenslicht so hell entzündet. Und das singen die Lieder so viel davon. Darum ist so wichtig, dass Sie das einmal auch nochmal verfolgen in den Lebensbildern, wie wir es beschrieben haben in diesem Sammelband draußen. wenn Sie das nicht kennen, da werden Sie einen ganz großen Segen davon haben, wenn Sie merken, das war alles in einer großen Not gedichtet, in einer großen Anfeindung, in einer Verfolgung. Und die großen Lichter, die geleuchtet haben in der Verfolgung, in der Pest, im Hunger, die ihr Amt verloren haben, die alles dran gegeben haben, aber die Lichter waren in der finsteren Welt, die gescheint haben und die Gemeinden auch in der Verfolgung, die sind ganz wunderbare Lichtpunkte. Der Kommunismus hat doch die kleinen russischen Gemeinden nicht überwältigen können. Die haben doch gestrahlt. Und die Kommunisten haben mir gesagt, warum haben die so eine Leuchtkraft? Warum ziehen die so viel an? Und das müssen wir in unserer gottlosen Zeit wieder entdecken, dass wir solche Lichter waren, dass Jesus in unserer Mitte dieses Licht geben kann. Es gab einen UNO-Generalsekretär, Dag Hammarskjöld. Ein wunderbarer Mann aus einer großen schwedischen industriellen Familie. Ein Friedensstifter in einer heillosen Welt. Er ist umgekommen bei einem Attentat 1966 im Kongo. Das Flugzeug ist abgeschossen worden. Und wie man in den Trümmern gesucht hat, das Handgepäck von Dag Hammarskjöld, gar nicht viele Dinge. Was hat er dabei gehabt? Ein Büchlein aus dem 14. Jahrhundert. Übrigens, ich habe das auch immer gerne auf die Reise mitgenommen, wenn man dort an den Flugplätzen oft so stundenlang warten muss. Thomas von Kempen, die Nachfolge Christi. Meine Großmutter Busch in Hülben hat das immer auch gelesen. Es ist wahrscheinlich das meistgelesenste Andachtsbuch, schon noch in der römischen Zeit. Aber es gibt viele evangelische Ausgaben. Johannes Gossner hat es auch noch einmal rausgegeben, der große Erweckungsprediger. Thomas von Kempen, die Nachfolge Jesu, dass wir in die Fußstapfen von Jesus treten können. Und das ist ja dann im 1. Petrusbrief so schön. Wenn die anderen dich treten, wenn du ihr Unrecht widerfährst, du darfst in die Fußstapfen von Jesus treten. Er hat ein Vorbild gelassen für uns, für die ganz schwierigen Punkte, wenn die Finsternis dieser Welt über uns herrscht. Der Thomas von Kempen hat so eine wunderbare evangelische, biblische Spur uns hinterlassen für uns, wo man an den vielen Punkten immer wieder lesen kann. Wenn er zum Beispiel sagt, das hat mir immer wieder geholfen, du brauchst dich doch nie selber rechtfertigen, wenn andere dich verurteilen, auch wenn es erlogen ist. Es muss doch genügen, dass Jesus dich rechtfertigt, das ist doch viel wichtiger. Und was hat das für einen Sinn, wenn du streitest? Die Rechtfertigung von Jesus gibt dir doch Raum. Lauter so praktische Erkenntnisse, Nachfolge Christi. Ich darf das im täglichen Leben, im Umgang mit schwierigen Menschen, beim Petrus waren das die Sklaven, die wunderliche Schiffs hatten, denen das ist schwer. Du darfst das machen und darfst darin leben, weil Jesus in deinem Leben wirken will. Sie wissen, dass Paulus mit den Philippern ein ganz besonders enges Freundschaftsverhältnis hatte. Er hat auch allein von den Philippern Gaben der Liebe angenommen, aber er hat ihnen gesagt, dass er ihnen wünscht, dass sie immer reicher werden an Erkenntnis und Erfahrung von der Liebe Jesu. Da kann man nur ein Leben lang wachsen und für uns ist dieses Weihnachtsfest da, damit die Jesusliebe in unserem Leben noch mehr Raum bekommt und die Finsternis unseres Herzens, die Nichtigkeit unseres Sinnes besiegt. Für was leben wir denn? Das, was sie hinterlassen, gibt fast immer Streit unter den Erben, auch bei den Evangelikalen. Machen Sie Gutes, tun Sie es und geben Sie es weiter in der Liebe Jesu, dass es ein Opfer wird, ein angenehmer Geruch für Gott, das, was Sie haben, Ihren Besitz. Es ist ganz wunderbar, wie das in unserem Leben sein muss. In der Anstalt von August Hermann Francke in Halle, in dem Waisenhaus, war ein junger Apotheker, vorher war sein Bruder dort als Arzt, Richter hieß er, der war Apotheker und hat dann die Medizin dort versorgt. Der hat uns ein herrliches Lied geschenkt. Ich liebe diese Lieder von Richter, wenn Sie es auch noch einmal lesen wollen. Er starb sehr früh. Mein Jesus, schmücke mich mit Weisheit und mit Liebe, mit Keuschheit, mit Geduld, durch deines Geistes Triebe, auch mit der Demut mich vor allem kleide an, so bin ich wohlgeschmückt und köstlich angetan. Das muss Jesus machen, denn das, was wirkt, ist der Geist Gottes, der Heilige Geist in deinem Leben. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, dass er in meinem Leben wirkt, dass Liebe, Freude, Friede, Geduld wirkt. Unser Fleisch kann das nicht. Der Mensch kann das nicht. Der Mensch kann Tolles machen. Er kann Raketen erfinden und bis zum Mond fliegen. Er kann Autos erfinden. Er kann Elektromotor erfinden, kann tolle Sachen machen. Aber er kann nicht sich selber veredeln. Das ist dem Fleisch unmöglich. Weil es dem Fleisch unmöglich ist, lesen Sie Römer 8. Gott hat seinen Geist gesandt. Du darfst von diesem Geist Gottes nehmen. Das ist ein Brunnen, der fließt. Der Geist Gottes will unablässig in deinem Leben wirken. Lass ihn ein. Jesus will dich beschenken. Er will seine Liebe in dir sprudeln lassen. Und was da Gott gemacht hat, ich staune ja. Ich habe das in meinem Bibelkreis schon gewundert, wenn da junge Leute kamen von der Straße mit dem ganzen schrecklichen Wortschatz. Das hat man kaum ertragen. Und wenn sie nur ein halbes Jahr im Bibelkreis waren, war die Sprache plötzlich verwandelt. Und je mehr sie die Bibel lesen, das geschieht das, dass das Wort Gottes schafft, dass der Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschieht. Die Bibel formt dich, weil die Bibel, Gottes Wort ist vom Geist Gottes getrieben. Worte voller Geist und Leben, je mehr Sie Bibel lesen, wird Ihr Wesen verwandelt. Das können Sie nicht mit der Anstrengung, der Zucht Ihres Lebens machen, sondern das Wort Gottes wirkt in Ihnen. Die Neugeburt geschieht, wie heißt im 1. Petrusbrief Kapitel 1? Neugeboren aus dem Samen des Wortes Gottes. Da wirkt der Geist Gottes nur durchs Wort. Sie können den Heiligen Geist nur durchs Wort empfangen, weil das Wort Gottes wirkt in deinem Herzen, und das neue Leben schafft die neue Geburt, und die brauchen wir, das in Advent, so wie die wandelt in der Liebe. Ach, wie viele Leute sagen, ja, ich bin so lieb. Nein, du hast es noch gar nicht erkannt. Erst bei Jesus kannst du das verstehen und erkennen. Und da war eine Frau, Tochter des Gouverneurs in Finnland, damals noch russisch. Und die hat einen Evangelisten reden hören, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und dann ist sie gegangen, junge Frau, Mathilda Frede, und hat die Gefangenen aufgesucht. Sie hat im Park ihres Vaters gesehen, einen Häftling, wie die ein schweres Leben haben. Und dann hat sie sie aufgesucht in den Gefängnissen Russlands. Und einem Mörder hat sie ihr Taschentuch in den Hals gelegt, der die eiserne Kette um seinen Hals hatte, nur die Liebe Jesu weitergeben. Die größte Tat, die du in deinem Leben tun kannst, ein bisschen etwas von der Liebe von Jesus weitergeben. Und dass du das geben kannst, gib der Liebe von Jesus Raum in deinem Leben. Noch einen anderen Vers, der mir auch so wichtig ist. Lass du dich diesen Tag mir stets vor Augen schweben. Lass dein Allgegenwart mich wie die Luft umgeben, auf dass mein ganzes Tun durch Herz, durch Sinn und Mund dich lobe inniglich, mein Gott zu aller Stund. Mein Ich, so sagt Paulus im Römerbrief, ist meine Ich-Sucht, meine Selbstbehauptung, mein Recht, wo Jesus in deinem Leben wohnt. Da ist das Licht da. Und Sie dürfen dieses Licht in einer finsteren Welt weitergeben. Ich will schließen nur mit einem kleinen Verweis. Sie können ja selber in der Konkordanz noch viel mehr suchen von dem Licht. Psalm 139. Wenn Sie in der Finsternis sind, in der äußersten Finsternis, in der Todeszelle, auch in der Angst vor den Kräften des Todes und der Zerstörung, und Jesus ist bei Ihnen, der Heiland, der in der Krippe von Bethlehem geboren wird, der in die Welt gekommen ist, sein Licht zu erleuchten, die Finsternis, müssen Sie merken, dass auch die Finsternis nicht mehr finster ist. Die Finsternis hat ihre Kraft verloren, und das ist das Allerherrlichste, dass der Sieg von Jesus, ja, das stimmt, Jesus ist Sieger. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du kennst die schreckliche fromme Verkrampfung in unserem Herzen, wie wir so viel verzwingen wollen. Du kennst auch unsere Heuchelei. Vor dir ist alles durchschaut. Und wir wollen einfach danken. Du kommst als der Heiland und Retter. Du errettest uns von der Macht der Finsternis meines Herzens, meiner Sünde, meiner Gottesferne. Und jetzt leuchte du doch, so wunderbar, wie du das tust, in uns und durch uns, gebrauche uns, gib uns Ideen, Weisheit, auch die Worte der Zunge. Nein, wir können nicht bloß wehtun, wir können auch heilen. Durch unsere Zunge, durch unser Wort Gutes weitergeben, am Allerschönsten, das Zeugnis von deiner Herrlichkeit, wie du der Sieger bist und dass unser Weg hell wird. Wir bitten dich jetzt für alle, die gefangen sind in der Schwermut, auch in der Dunkelheit ihres Lebens, auch im Schatten des Todes, gib uns diesen freien Blick auf deine kommende Herrlichkeit. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in der Angst sind. Wir sehen dein großes Weihnachtslicht. Du bist gekommen als der Heiland und Erlöser. Du hast uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis. Und du versetzt uns in das Reich deines lieben Sohnes. Wir wollen dies ergreifen in diesen Adventstagen. Und dann fröhlich feiern. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nur nicht weiter kann, bleibe ich anbeten stehen. O, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Dich heilend, Jesus. Amen.